Es ist ein Buch gegossene Liebe, die man verschenken kann.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Kerstin Gleber.
Dope, die große Hip-Hop-Nacht, Ü40-Party und Tiki-Taki, die Reggaeton-Night. Wer in Langenfeld groß wird, kann in die einzige Diskothek im Ort gehen. Der kann aber auch am Wochenende abhauen nach Düsseldorf oder Köln und sich mit Popkultur versorgen. Kerstin Gleber ist die Verlegerin bei Kiepenheuer im Witsch und jetzt zu Gast im Podcast der Kiwi Musikbibliothek. Kerstin, wofür hast du dich entschieden? Tiki-Taki in Langenfeld oder wegfahren?
Wegfahren. Und zwar nach Glüder ins Getaway. Das legendäre Getaway. Der Spiegel bezeichnet das mal Jahrzehnte später in den 90er Jahren in einem Artikel als die letzte linke Zelle Deutschlands. Das war eine Diskothek, die wirklich nur mit dem Auto erreichbar war. Das heißt, ich bin da, glaube ich, so ab 16, als man gehen durfte, immer per Anhalter mitgefahren mit ein paar Freunden. Sind wir runtergefahren. Es hieß, die Diskothek hieß Getaway. Wir nannten es immer nur Glüder, weil so der Ort im Bergischen hieß. Das waren unsere Nächte.
Gibt's das noch?
Es ist später umgezogen, die Diskothek, nach Solingen. Und wenn ich mich recht erinnere, haben die im letzten Jahr unter großem medialen Getöse schließen müssen, weil, wie der langjährige Betreiber sagte, die jüngeren Leute heute nicht mehr weggehen, sondern ja sich in Social Media rumtreiben.
Das kann auch kein Ersatz sein, Freunde.
So, das war mein Home Turf.
Wir sprechen ja hier mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher in der Musikbibliothek. Tino Hanekamp über Nick Cave, Frank Ocean hat mit dem Album Blond hat sich Sophie Passmann beschäftigt. Dann habe ich hier noch liegen Take That, Anja Rützel, eine Liebeserklärung ohnegleichen und T.S. Ullmann über die Toten Hosen. Was ist die Idee dahinter?
Die Idee ist zwei große Lieben und Leidenschaften, die viele Menschen, die bei Kiepenheuer und Witsch arbeiten und die bei Kiepenheuer und Witsch veröffentlichen, teilen. Und das ist die Liebe zur Musik und die Liebe zum Wort. Wir gehen viel, gehen privat viel zu Konzerten. Ich bin mit vielen Autoren zu Konzerten gegangen. Also es ist immer ein Anknüpfungspunkt. Man merkt immer, es fangen sofort die Augen an zu leuchten, wenn wir über Musik sprechen, mit ganz vielen unserer Autorinnen und Autoren und eben auch im Haus. Und als die Idee so geboren war im letzten Sommer, waren wir alle sofort Feuer und Flamme und haben angefangen zu überlegen, wie könnte das aussehen, welches Format könnte das sein, wen könnten wir ansprechen, und es sprudelte nur so aus allen heraus. Und das ist etwas, auch wenn man so einen kleinen Stein ins Rollen bringt, macht das natürlich wahnsinnig Spaß, wenn da sofort so tolles Feedback kommt. Und die Idee ist eben, ich sage es jetzt mal pathetisch, in Zeiten, wo so viel Hass in die Welt gespült wird, in kurzen Statements und jeder irgendwie so seinen Müll raushaut, gesagt, wir wollen Liebeserklärung rausbringen. Also wir wollen uns selbst, man macht ja vieles auch erstmal in erster Linie, weiß man, dass man sich selbst erreichen kann, aber wir wollen eben die Leserinnen und Leser berühren und erreichen und sie an den Punkt bringen, und da werden wir drüber sprechen, sehr unterschiedliche Zugänge, aber an den Punkt bringen, in dem Menschen, die wahnsinnig gut schreiben können und erzählen können, ganz subjektiv, wirklich radikal subjektiv, es gibt keine Vorgaben, ihre Liebe zu ihrer Lieblingsmusik erläutern, darstellen, erklären und weiterreichen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gab es Vorgaben? Allein auch schon bei der Auswahl der Künstler?
Also Vorgabe es soll keine klassische Bandbiografie sein, also soll keine Langeweile aufkommen. Also keine Vorgaben, sondern Anregungen sind wirklich, geh an den Punkt, wo du sagst, diese Band, oft hat man ja auch nicht nur eine Lieblingsband, sondern erinnere dich vielleicht auch nur an ein Album, das dich in einer bestimmten Lebensphase, ob jetzt heute oder in der Vergangenheit, besonders geprägt hat. Song, der deine Perspektive verändert hat, der dir vielleicht über die Jahre Unterschiedliches bedeutet hat, der dich begleitet hat, und versuch wirklich selbst an den Punkt zu gehen und das zu schildern, darzustellen, zu entwickeln, warum das für dich so wichtig ist. Und das reicht eigentlich schon. Also so,
da, weil, das da ist ja weiter gedacht. Da wird sofort ein Knopf angeschaltet. Ne? So. Jetzt sind in der ersten Staffel eben diese 4 Bücher erschienen. 4 so unterschiedliche Herangehensweisen.
Ist das nicht toll? Es ist großartig. Es ist alles, worauf wir gehofft haben und noch viel, viel mehr.
Tino Hanekamp auf einem Roadtrip durch Südmexiko, um Nick Cave wiederzusehen.
So, genau. Das, Nick Cave, der auch noch Keep Moving Witch Autor ist, das ist ja auch noch ganz schön. Da werden wir viel auch noch zu kommen, dass ja auch einige Musiker unsere Autoren sind. Und bei Tino Hanekamp, der mit sowas von da so einen großartigen Debütroman vorgelegt hat, der fantastisch schreibt, der jetzt etwas, kommt ja in dem Buch auch vor, gerungen hat mit seinem zweiten Roman, der war sofort Feuer und Flamme für die Idee. Und in dem Buch, das ein Roadtrip mit seiner Frau zu einem Konzert von Nick Cave nach Mexico City ist, ist für ihn auch eine Art von Wiedergutmachung und Selbstüberprüfung und Mutprobe, weil er viele Jahre zuvor als junger Journalist Nick Cave mal interviewt hat und da, nachdem er lange als Westentaschen Nick Cave bezeichnet wurde in dem Ort, in dem er aufwuchs, gerade die Phase erreicht hatte, als er ihn interviewen darf, wo er so sagt, zum ersten Mal, Album gefällt mir nicht so und ich bin dem entwachsen und versuche besonders cool zu sein. Und es ist desaströs in die Hose gegangen aus seiner Sicht, dieses Interview vor vielen Jahren, und jetzt durch diese neue Begegnung, auf die er sich zugleich freut und die er fürchtet, setzt sich bei ihm eine ganze Gedankenkaskade in Gang, und er versucht aber auch gleichzeitig, das ist auch sehr schön, ihr seine Liebe zu Nick Cave nahezubringen.
Das ist natürlich auch eine ganz große Herausforderung, ne? Was man selber so liebt, was man vielleicht auch nicht beschreiben kann, mit anderen zu teilen. Und da sind wir vielleicht auch bei dem Buch von Sophie Passmann, Frank Ocean, der mir vorher nichts gesagt hat. Mit einem Album in einem Jahr. Und was ich so beeindruckend finde an diesem Buch ist diese Tiefe, diese Intensität und diese Ehrlichkeit. Mhm. Und das auf, ich guck mal rein, auf gerade mal 85 Seiten.
Großartig. Ganz großartig ist das hier. Auch da möchte ich ja nicht zu viel verraten, aber es ist gar nicht pathetisch ausgedrückt, wenn man sagt, dieses Buch hat ihr das Leben gerettet. Nicht das Buch, das Album. Es war wirklich ein Gerüst für sie, ein Sicherheitsnetz, Fangnetz in einem schwierigen Jahr. Und mir ging es ähnlich wie dir. Also ich war mit Frank, mit dem Album nicht vertraut. Das Schöne ist, wir haben ja zu allen Songs Playlists, die wir veröffentlichen, so. Und bei dem Buch muss man sagen, es ist besonders einfach, weil es ein Album ist. Das ist so überall auf allen Kanälen und ich habe es durchgehört. Und das ist wirklich von den 4 Büchern, die jetzt in dem im ersten Schwung wir veröffentlichen, auch so, wo ich über das Buch zur Musik gefunden habe.
Genau.
Also so natürlich sofort große Neugier entstanden ist. Auch schön, erstmal einen Text zu lesen. Ich habe das Manuskript gelesen, als ich Blond noch nicht gehört hatte. Mhm. Und dann umgekehrt. Also es hat sich bei mir während des Lesens noch kein Sound aufgemacht, nur der, so wie er beschrieben war. Und das dann nochmal als zweiten Resonanzraum zu haben, später das zu hören, fand ich das eine großartige Erfahrung.
Gib mal zu, hast du bei Anja Rützel auch Tech-Wert-Videos geguckt?
Mhm. Natürlich.
Anja Rützel über
natürlich alle.
Und das finde ich, hat diese Kiwi Musikbibliothek eben auch geschafft. Diese Demaskierung. Und wir haben ja hier im Podcast mit Anja Rützel gesprochen, die ein Blumenfeld-Doppelleben geführt hat, die in ihrer Tübinger WG gesessen hat, wo man natürlich Blumenfeld diskutiert hat. Aber in Wirklichkeit war nicht Jochen Distelmeier sondern Jason Orange von Take That. Das habt ihr toll geschafft, dass die Autoren so blank gezogen haben.
Ja, das ist natürlich Anja. Also es ist so, fängt das Buch ja an, und ich meine, wenn man auch sonst ihre Arbeit kennt, sie ist ja bekannt dafür, dass sie Schranken niederreißt, dann auch da auch das
immer ironisch und zynisch, das stimmt, genauso wie Sophie Passmann. Ja. Aber ich finde in diesen Büchern unglaublich ehrlich, auf dem Boden und geradeaus.
Ja,
Ja, sehr schön. Und ich finde, dass Anja das auch sehr schön direkt thematisiert, dass sie eben, also sie zieht ja direkt auf den ersten Seitenblank, wo sie sagt, hier nicht so und mit doppeltem Boden und ich habe keinen kleinen Vortrag vorbereitet, warum ich sagen kann, dass man aus rezeptionsästhetischer Sicht natürlich ist super interessant ist, sich Text ja. Videos ja. anzugucken. Nein, blank, so ist es.
Ja,
und
ja, ja.
Das ist die Offenheit, die wir uns wünschen. Das wird sich auch in den zukünftigen Programmen abzeichnen.
Von wem war eigentlich deine erste Platte?
Meine erste Platte?
Dein erstes Konzert?
Mein erstes Konzert war Simon & Garfunkel.
Das kann man aber auch gut sagen.
Im Westfalenpark, da war ich 13. Das war, glaube ich, 1982. Auf ihrer Reunion-Tour waren die dort. Und da bin ich mit meinem großen Bruder gefahren. Aber meine erste Platte, meine erste selbst gekaufte kann ich sagen, die war nämlich tatsächlich peinlich, da war ich 6.
Ja, die darfst du auf jeden Fall, das ist hier der Ort.
Die erste.
Ja, bitte. Du bist doch schon Verlegerin, es kann nichts mehr passieren. Niemand ganz, nimmt dir das wieder weg.
Ganz schlimm, ich habe mir vorgenommen, es nicht zu sagen.
Kerstin, sind doch unter uns.
Ich guck mal, so. und,
Kerstin ist 1969 zur Welt gekommen.
Nee, das es war Schlager. Es war ganz schlimm.
Das heißt, es war 75, es wird Heintje gewesen sein.
Nee, es war Santa Maria von Roland Kaiser.
Weil
mich dieses Lied so gerührt hat, als Sechsjährige muss ich dann gewesen sein. Ja, also
aber italienisches Cover. Das sind die Songs, zu denen dann die coolen nachts nach zu viel Aperol-Spritz im Kreis tanzen.
Ja. Ich hatte nie eine Schlagerphase später, aber offensichtlich als sehr junges Kind hatte ich das. Und sonst hatte ich das große Glück, ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre älter und ich habe es tatsächlich irgendwann mal nachgeguckt, weil ich mal dachte, ach Kerstin, du erzählst Geschichten und das soll ja einfach nur cool klingen, dass du von Anfang an, also meine erste Band waren die Beatles. Das war so.
Kann man auch gut sagen.
Und das meine ich, das kann man gut sagen und ich dachte irgendwann so, oder biegst du dir das zurecht, weil diese Roland-Kaiser-Scham hatte ich noch so im Hinterkopf. Aber es ist tatsächlich so, dass mein Bruder, 2 Jahre älter, dass der das rote und blaue Album geschenkt bekam von meinen Eltern. Wir teilten uns ein Zimmer und ich weiß auf jeden Fall, dass ich im Alter von 8 Jahren glühendster Paul McCartney-Fan war, weil da Mall of Kintyre rauskam. Damals,
ja, das wirst du dich nicht so, na genau, ich gucke jetzt
wirst
einfach
du
so,
dich
ja,
nicht ach,
ja.
Du wirst dich nicht erinnern, aber es gab eine Sendung, Disco hieß die, ja, mit Ilja Richter, die man schaute und ab und zu wurden Einspieler gezeigt, wenn die Bands nicht im Studio sein konnten und ich weiß, dass Mall of Kintyre von den Wings eingespielt wurde und ich vor unserem Fernseher klebte und sich meine Eltern und mein Bruder die ganze Zeit über mich lustig machten, weil ich wirklich so anbetend davor klebte und wir waren eben schon beide große Beatles-Fans und mein Bruder fand eben cooler diesen Song so wahnsinnig peinlich und er ist ja auch peinlich, ist nicht McCartneys stärkster Song, aber für mich war das zum ersten Mal, dass diese Band, die sich praktisch mit meiner Geburt aufgelöst hatte, dass da ein Lebenszeichen war, dass da jemand auf dem Bildschirm zu sehen war und dass er sozusagen live spielte und da war ich 8.
Woher kommt dann eigentlich die Nähe des Verlags zu den Musikern? Kannst du das erklären? Für mich ist Kiepenheuer und Witsch immer so der Verlag von Heinrich Böll.
Ja.
Und eben die Tagebücher von Kurt Cobain, Eric Clapton.
Richtig, richtig. Es gibt eine große Offenheit bei Kiepenheuer und Witsch und eine große Neugier auf Feld, also Kiepenheuer und Witsch als ich in Mitte der 90er Jahre zum Verlag kam, ein Verlag, der anders als damals andere Verlage kein sehr trennscharfes Profil hatte. Also wir waren nicht nur Literatur und wissenschaftliches Sachbuch wie Suhrkamp oder nur Nobelpreisträger wie Hansa oder nur schräg und lustig wie Eichborn, sondern wir waren von allem etwas. Und das ist eine Stärke, die wurde nicht immer so als Stärke gesehen. Manchmal sagte man auch so ein bisschen, wo ist denn euer Profil? Aber das hatte damit zu tun, dass damals schon unter dem Verleger Reinhold Neven-Dumont und damals Helge Meicher, Cheflektor und alle anderen Kollegen im Haus, glaube ich, wirklich eine intellektuelle Neugier hatten. Dass man weniger so in eingefahrenen Bahnen nur schauen wollte, sondern eine Offenheit hatte gegenüber Theater, Film, also Ingmar Bergmann. Wir haben die verschiedensten Bücher gemacht. Und es hatten in der Zeit auch schon, es ging auf Helge Malchus Vorlieben, glaube ich, zurück, die auch vor meiner Zeit lagen. Der war sehr verbandelt mit einigen Journalisten von Spex. Und da gab es dann schon eine gewisse Nähe, so auch in den, es schwappte ja sogar über in Bereiche der Literatur, was dann später Popliteratur genannt wurde. Da gab es ja auch verschiedene Wellen in den 80er und 90er Jahren und so weiter. Und als ich bin 95 fest eingestiegen beim Kiwi, war sogar Anfang der 90er Jahre während des Studiums schon immer mit dabei und habe von Anfang an gespürt, da gibt es eine große Offenheit und eine Neugier. Als ich begann, 95, habe ich die Kiwi-Reihe, Taschenbuch-Reihe übernommen, die damals so ein bisschen noch in den Gründungsjahren war und wusste, ich muss was Neues erschließen. Und ich hatte so ein bisschen den Ehrgeiz damals. Ich war besessene Musikzeitschrift Leserin, also auch aus anderen Ländern und beobachtete, dass gerade in England diese scharfe Trennung zwischen Hochkultur und Popkultur nicht so streng vollzogen wurde.
Ja.
Und dachte, ach, es muss doch möglich sein, Menschen meines Alters, ich war damals Mitte 20, mit den richtigen Themen auch stärker noch für Bücher zu interessieren und begeistern, als das im Moment vielleicht der Fall ist, weil ich war zwar so Hardcore-Literatur-Afficionado, also und habe aber schon verstanden, dass das nicht für jeden was ist, weil es manchmal eine sperrige Sprache ist, man muss sich manches ja mehr erarbeiten, das so, also, und dachte ich, ich hatte aber auch immer große Freude an Erzählformen, die offener waren, die einladender waren und andere Perspektiven und Dimensionen eröffneten auf Phänomene, die vielleicht als populärer, also die populärer sind. Und so habe ich ein bisschen begonnen, in der Kiwi-Reihe einmal, also programmatisch Texte für etwas jüngere Leser, also meine damalige Altersgruppe oder so, zu entdecken. Da war immer ein Vehikel Musik. Zum Beispiel Benjamin von Stuckrad-Barre, der heute einer der großen.
Ich wollte gerade fragen, wann Autoren war das eigentlich?
Das war 95.
Das war 95.
96 ging das los.
Eben diese Phase der Popliteratur los. Ich würde ganz gern wissen, wenn ihr mit Musikern arbeitet und Musikerinnen, was sind deine Erfahrungen? Wie ist die Zusammenarbeit? Wenn die einen ganzen Text schreiben müssen, der einfach sehr viel länger ist als ein Song.
Sehr unterschiedlich natürlich, sehr unterschiedlich. Also Nick Cave ist wirklich jemand, der...
Hast du sein Lektorat gemacht?
Nee, ich habe nicht sein Lektorat gemacht, aber er hat mir das mal erzählt bei einem Abendessen. Er ist eben jemand, mit dem kann man sich wahnsinnig toll über Literatur unterhalten. Der liest sehr, sehr gerne. Der ist großer Verehrer von Michael Fitzgibbon, der auch bei uns veröffentlicht. Und er hat, glaube ich, im Schreiben eher auch Vorbilder im Kopf, so oder literarische Werke, die er besonders mag, und setzt sich dann hin und schreibt los. Dann gibt es Musiker, die zweifeln länger, ob sie überhaupt, also wenn wir mit ihnen sprechen, ob sie überhaupt schreiben wollen, können, ob sich das zutrauen, und die dann, da versuchen wir natürlich auch immer klug zu beraten, weil es geht ja nie darum, irgendjemand etwas zu entlocken, was er nicht will oder was er nicht in sich sieht und so. Es muss ja dann dieses Momentum geben, dass er sagt, ja, das so kann und möchte ich erzählen. Zum Beispiel Dirk von Lotzow, der eine ganz tolle Form gefunden hat für sein
Tokotronic.
Genau, von Tokotronic, der Enzyklopädie, ich kam nicht auf das Wort, also der sein Buch aus dem Dachsbau wie eine Enzyklopädie aufgebaut hat und so wahnsinnig geschickt. Auch da gibt es ein schönes literarisches Vorbild oder ist eine kleine Hommage. Ganz geschickt zusammengebaut hat, wirklich wie ein Kaleidoskop, autobiografische Skizzen, Einträge kombiniert mit literarischen Erzählungen und da wirklich so ein ganz kluges, sehr reiches und eben nicht den Leser so fest an die Hand nehmendes Kaleidoskop baut, in dem der Künstler Dirk von Lotzow sichtbar wird in allen Facetten. Und dann gibt's Autoren wie T.S. Uhlmann, der bei seinem ersten Roman, den ich, weil ich ihn wirklich für einen großen Sprachkünstler halte, was ich seinen Texten auch jetzt des kommenden Albums entnehme und was ich seinen Liner Notes und das, was er so hat, ja immer auch
verschiedenen im Intro und so geschrieben, dem entnehmen konnte. Und der ist ganz demütig dran gegangen, also ganz toll, und sagte, wenn natürlich ein Buch, irgendwie muss es maximal weit weg sein von der Musik, mhm, und ich muss eine zündende Idee haben. Das dauerte dann mal 12 oder 13 Jahre, bis die gute Idee kam, und dann ist ein super Buch rausgekommen.
Vor allem, und dann puff, geht's los. Ja. Ne? Das ist Wahnsinn, wie dann was gezündet wird.
Ja.
Und ein, ja, ich weiß nicht, ist es dann immer ein neues Talent entdeckt wird, oder ist es einfach die Kunst, die sie eh schon in sich haben?
Ich glaube, da könnte man lange drüber sprechen, wo es da Überschneidungen gibt und wo dich, ich glaube, einmal ist es wirklich so, die Lust am Gestalten, mhm, am Erzählen, am auch sich zur Verfügung stellen mit dem, was man erzählen und gestalten möchte. Das ist ja auch immer noch mal, das finde ich ja immer einen großen Akt überhaupt von jedem Künstler, sich da rauszustellen, rauszustellen. Ich glaube, dass es unterschiedlich ist, dass es gibt Künstler, so wie zum Beispiel auch Sven Regner, der in unserem Berliner Verlag Galliani veröffentlicht, der, ich würde sagen, ähnlich wie Thees, auf beiden Feldern
so souverän ist.
Und da gibt es Überschneidung und da gibt es Sachen, die sehr unterschiedlich, sehr anders sind.
Guter Hinweis, ich finde, bei Sven Regner kann ich nicht mehr erkennen, ist er eigentlich Musiker oder ist er eigentlich Schriftsteller?
Genial in beiden, ne? Muss man sagen.
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich zu Freunden nach Hause komme, dass ich keine Musik mehr im Lebensraum sehe. Mhm. Also es gibt vielleicht bei einzelnen schicken Plattenspieler und dann stehen da 5 stylische, mhm, Platten. Ich sehe keine CDs mehr, natürlich keine Kassetten mehr. Ich sehe auch immer weniger Bücher im Wohnraum. Ist das eine Entwicklung, die du oder eine Beobachtung, die du teilst?
Das teile ich so, das ist, glaube ich, empirisch.
Wie kommt das?
Nachzuweisen. Wie ist es mit deinen Platten und CDs? Hast du die noch?
Oder Ich habe editiert. Mhm. Klingt schöner als ausgemistet, ne? Ich habe editiert, ich habe die CDs behalten, die mir sehr viel bedeuten. Mhm. Ich habe natürlich sehr, sehr viel mehr Bücher, mhm, aber sie sind in meinem Zimmer, sie sind nicht im, mhm, Gemeinschaftsraum. Mhm.
Es ist so, das Schöne an Büchern und CDs und früher an Vinyl war ja, dass man haptisch, dass man etwas in der Hand hat, mhm, dass man etwas, also wie einen Schatz hüten kann, ja, und konnte, dass man das auch jemandem schenken konnte und dass es auch einen geschlossenen Rahmen gab, also einfach einen physischen Rahmen um ein Buch, das Buchdeckel, um CD, mhm, oder ich mochte auch immer Vinyl, gerade auch die Möglichkeit für die Coverart waren immer großartig. Ja. Und das ist, ich glaube, heute ist es eine Abwägung irgendwie so von Platzsachen. Ist das, wie oft holt man die Sachen aus dem Regal oder nicht? Und das bedeutet Menschen weniger, weil alles überall immer verfügbar ist. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen eine Sozialisationssache, weil ich das natürlich noch kenne. Die nächste Generation wächst da anders auf. Also die weiß einfach 11 Euro abdrücken pro Monat bei einem der verschiedenen, mhm, Streamingdienste und dann hat man alles. So, und
dafür kriegen die keine Mixtapes.
Mhm.
Jetzt kommen eben diese schönen bunten Bücher, die habt ihr vom Artwork sehr schön gemacht. Und ich habe überlegt, ob das ein Mixtape. Nein, ersetzt nicht. Aber ich habe gedacht, so, wenn ich weiß, da ist jemand, der liebt Nick Cave.
Mhm.
Und dann, ja,
genau,
kann ich die Playlist doch da vorne reinmalen.
Das auch, wie gesagt, die findet man auch ganz leicht, wenn man unter Kiwi sucht, die Kiwi Musikbibliothek Playlisten. Und das ist es so, was ich sagte. Es ist ein Buch gegossene Liebe, die man verschenken kann.
Das ist so schön. Wenn ich nicht noch 2 wirklich gute Fragen hätte und, mhm, wichtige Fragen hätte, würde ich sagen, so danke, Kerstin, bis hierhin. Aber wer kommt denn noch? Ihr plant doch bestimmt noch mehr.
Genau. Ach, wir haben, das ist auch eine große Freude. Wir sprechen mit vielen, ja auch nicht nur Schriftstellerinnen und Schriftstellern, sondern auch mit anderen Künstlern. Und da gibt es ein großes Leuchten in den Augen und
man viel hat Spaß. Sofort alle, ne?
Genau. Das ist, also im nächsten Frühjahr kommt Lady Bitch Ray mit einem Buch über Madonna.
Dr. Lady Bitch Ray.
Dr. Lady Bitch Ray, natürlich.
Sehr gut.
Klaus Muddick schreibt über Leonard Cohen.
Mhm.
Dann kommt Markus Kafka über The Cure. Frank Gosen über die Beatles.
Ja.
Helene Hegemann wird über Patti Smith schreiben. Oh. Antonia Baum über Eminem. Und wir haben noch so, Wolfgang Niedecken wird über Bob Dylan schreiben.
Das natürlich. Du hättest jetzt fragen können, ich hätte es dir sagen können, natürlich.
Jonathan Mese. Genau.
Über wen?
Über die deutsch-amerikanische Freundschaft.
Ach.
Großartig, oder?
Ja.
Also sind viele, Volker Weidemann wird über Bab schreiben.
Das ist ein bisschen so
ein breites Spektrum.
Wie Anja Rützel schreibt über Take That, Volker Weidemann, der
großartige
literarischen Quartett, schreibt über Bach.
Als ich Volker fragte, ich habe mich so gefreut und wir haben natürlich sofort angefangen, gemeinsam zu singen. Das ist das Schöne. Auch zum Beispiel Nick Cave, als ich Tinos Manuskript gelesen habe. Ich habe sofort angefangen, dann wieder zu hören. Gesagt, das wird jetzt für die Käufer ein bisschen bequemer, weil es die Playlisten gibt. Aber auch Nick Cave schreibt einen ganz tollen Blog, The Red Hand Files. Fans stellen ihm Fragen und er beantwortet die in seinem Blog auf eine so warmherzige, tolle, kluge, besonnene und auch witzige Weise. Ging es drum, sagte der Fan fragte, ich habe Socken geschenkt bekommen mit einem Nick Cave Motiv drauf und du bist einer meiner Götter und kann ich Socken tragen, wo irgendwie Artwork von dir drauf ist. Und Nick Cave erzählt, was er alles an abgeranzten T-Shirts hat und was er trägt. Also das ist so großartig. Ist ja also wenn ich die Bücher, also was ich damit sagen möchte, man setzt es immer noch weiter fort.
Kerstin, wenn du selber schreiben würdest, über wen würdest du denn schreiben?
How I Fell in Love with Paul McCartney.
Es ist immerhin nicht Roland Kaiser. Kerstin Gleber, Verlegerin bei Kiepenheuer & Witsch. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Kiwi Musikbibliothek erschienen sind Take That von Anja Rützel, T.S. Ullmann über die Toten Hosen, Sophie Passmann über Frank Ocean und Nick Cave ist von Tino Hanekamp geschrieben worden.
Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.